denke, darum geht es eigentlich, weil ich kann das ja irgendwie auf alle Fälle spielen und alles richtig spielen, aber unsere Freiheit liegt dann darin, dass wir das gestalten und Musik daraus machen. Weil oft ist es so, dass wir so denken, besser, schlechter oder schlecht, gut und sehr schnell in dieser Bewertung sind. Aber wenn wir nicht sofort bewerten, sondern erstmal nur wahrnehmen, merken wir, dass es nicht nur schlechte und gute Art zu spielen gibt, sondern einfach Millionen Arten von unterschiedlichem Ausdruck. Wenn so diese Wirksamkeit, die man dann in dem Moment merkt, dass man wirklich was wirklich ändern kann oder gestalten kann oder bewegen kann, dass das auch für mich viel Flow gibt irgendwie.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zur neuen Staffel Wie übt eigentlich? Hier spreche ich nun alle 2 Wochen mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl persönlichsten Themen. Das Üben. Was ihr da am Anfang gehört habt, war das Gürzenich-Orchester Köln. Dort war ich vor der Sommerpause zu Gast und durfte mit der Harfenistin Antonia Schreiber über ihr Üben sprechen. Heute soll es nämlich nicht nur darum gehen, wie mein Gast übt, sondern auch darum, was MusikerInnen aus Proben mitnehmen und für ihr eigenes Üben nutzen können. Natürlich hat Antonia aber auch Einblicke in ihren Übealltag gegeben. Mich hat vor allem beeindruckt, wie viel Abwechslung sie dabei integriert und die Neugierde, diese Varianten auch immer wieder in Proben auszutesten. Antonia hat erzählt, warum sie beim langsamen Üben in eine Art Flow-Zustand kommt, wie sie Klangfarben fast körperlich wahrnimmt und wieso sie selbst aus altbekannten Stücken noch Neues herausholt. Außerdem reden wir über Lampenfieber, über Rituale vor dem Konzert, übers Improvisieren an der Harfe und darüber, wie wertvoll es ist, Musik zu Kindern, Jugendlichen, ja sogar bis ins Hospiz zu bringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Mich lernend und forschend und mit Spaß mit meinem Instrument, meiner Person und Musik auseinanderzusetzen.
Das finde ich schön. Gibt es denn bei dir aktuell eine Musik, die in Dauerschleife läuft?
Momentan jetzt nichts, weil ich tatsächlich so beschäftigt war, dass ich fast keine Zeit hatte. Zum Entspannen höre ich aber gerne mexikanische Lieder, weil ich ja auch mexikanische Wurzeln habe und dann zum Beispiel so Natalia Lafourcade höre ich sehr gerne. Lafourcade.
Okay. Ist das ja. Dann so traditionelle mexikanische Faustmusik?
Ja, also schon so aktuell. So? Vielleicht so ein bisschen wie Pop aktuell. Aha. Aktueller mexikanischer Pop.
Ja. Ah, cool. Muss ich mal reinhören. Ja. Es wird ja auch auf jeden Fall, das kann man an der Stelle schon mal verraten, die Wie übt eigentlich Playlist möchte ich wieder einführen. Also die wird eingeführt. Und die Musikempfehlungen von allen Gästen plus quasi die Musik der Gäste soll wieder mehr präsent werden. Das heißt, die kommt auf jeden Fall auf die Wie übt eigentlich Playlist drauf.
Sehr schön.
Genau, kann man sich anhören dann. Und wenn du auf dein Spiel jetzt guckst, würdest du sagen, es gibt einen Künstler, Künstlerin, der dich sehr geprägt hat musikalisch?
Also ich glaube, es gibt schon viele, die mich geprägt haben oder auch durch das Hören von vielen wurde ich geprägt und auch durch meine Lehrer und Lehrerinnen. Besonders beeindruckt, als ich angefangen habe, waren die Aufnahmen mit Isabel Moretti. Mhm. Die hat so eine Aufnahme mit französischer Musik für Harfe Solo und eine mit Kammermusik. Und das hat mich damals unglaublich begeistert.
Also ist das so dein Klangideal, kann man das auch so sagen, wo du so ein bisschen danach strebst, oder?
Inzwischen vielleicht nicht mehr. Also ich finde ihren Klang immer noch ganz toll, aha, aber inzwischen strebe ich jetzt eher so einen, also einerseits dann natürlich manchmal so einen sehr brillanten Klang an und auch sowas Leichtes, aber auch gleichzeitig was wirklich Volles, Rundes, Warmes, das, was ich in meinem Orchester auch irgendwie, glaube ich, sehr viel höre und das dann auch gerne in die Harfe reinbringen möchte.
Ja, das ist ein gutes Stichwort schon. Ich durfte ja heute bei eurer Probe zuhören. Ihr habt Debussy geprobt. Und das ist ja nicht nur irgendeine Probe gewesen, sondern es war auch die letzte, wenn ich richtig verstanden habe, vor eurem Konzert morgen, oder?
Nee, wir haben noch eine Generalprobe in der Philharmonie.
Okay, okay. Ja. Das heißt aber, das war eine reguläre Probe. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die Probe, was nimmst du jetzt heute für dich da mit? Ich habe dich so ein bisschen beobachten können auch. Es gab noch so ein paar Einzeichnungen, die ihr gemacht habt, so ein paar auch Rücksprachen mit deinem Akademisten, der neben dir saß. Was ist so für dich jetzt so, wo du sagst, okay, das nehme ich nach der Probe für mich mit, das schaue ich mir vielleicht nochmal an oder da muss ich nochmal drüber nachdenken vielleicht?
Also die Probe heute, die hat mir echt total viel Spaß gemacht, weil ich diese Farben, die in dieser Musik kommen, so liebe. Und gerade wenn ich dann so bei den anderen höre, die spielen das jetzt so, zum Beispiel die Geigen, bevor der eine Einsatz von uns kommt. Und dann stelle ich mir so vor, wie unser Klang von den Harfen dann dazu am besten passt. Dann gibt es auch gar nicht mehr nur leise, laut und voll und so, sondern dann stelle ich mir irgendwie so einen Windhauch da drin vor oder irgendwas. Und das versuche ich dann so reinzubringen. Und das hat mich total belebt heute. Also da so an der Musikalität nochmal so Feinschliff zu machen. Aber so ist ein Stück, was ich schon sehr oft gespielt habe. Und dann war ich erstmal auch so ein bisschen fast gelangweilt im ersten Moment, weil es kommt in meinem Orchester nicht so oft vor, zum Glück, dass man was so oft spielt. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt kann ich ja einfach neue Sachen ausprobieren und mich da richtig austoben und habe dann echt noch ein paar coole neue Klangfarben und neue Fingersätze mir jetzt ausgedacht. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jedes Mal so ist. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass ich da nicht stehen bleibe.
So, ihr habt ja L'Après-Midi d'Enfant gespielt. Was sind so die Sachen, die du es heute, also vielleicht heute in der Probe sogar ganz speziell ausprobiert hast?
Heute in der Probe ganz speziell, also ich habe eine Sache am Anfang, da habe ich was enharmonisch verwechselt, hast du auch gesehen, wo ich Dezess und Fess reingeschrieben habe. Das hatte ich offenbar auch mal zwischendrin wieder nicht gemacht. Jetzt habe ich es wieder gemacht und dann habe ich zum Beispiel einmal probiert, mit Cess H Cess zu spielen. Das sind so drei Oktaven, die so nacheinander aufwärts kommen. Und dann habe ich einmal mit H Cess H gespielt. Dann habe ich gleich meinen Akademisten gefragt, was fandest du besser? Und dann meinte er ja, das, was am Schluss offener klingt. Und für uns klingen ja die Bs immer offener, also das Cess in dem Fall. Mhm. Also habe ich jetzt beschlossen, ich bleibe jetzt mal bei Cess H Cess in dem Fall. Also das war, was ich ausprobiert habe. Oder dann habe ich ausprobiert, da so ein Fingersatz, wo man so Vorschläge hat, das habe ich immer rechts, links, rechts abgewechselt und jetzt spiele ich einfach mit rechts und links gleichzeitig. Finde ich, klingt ganz toll. Wäre ich gerne schon früher draufgekommen, weil man hat so Sprünge, dann denkt man, man muss halt natürlich gucken, was da passiert, aber eigentlich steht das Tempo, dann kann man auch wirklich springen und nicht gucken, wenn man das Stück gut kennt wahrscheinlich. Oder dann die andere Stelle war die, wo die Geigen vorher spielen und dann kommt diese mit Holz zusammen, spielen gemeinsam und ich höre natürlich alles so im Misch und dann hat er einmal die Streicher alleine spielen lassen und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja echt genau ein inspirierender Klang für mich, da würde ich dann mich so rein mischen, also obwohl ich im Anschluss an die spiele, aber da würde ich dann anschließen und das hat dann irgendwie so mein Klangbild nochmal verändert, also ich habe dann irgendwie gedacht, so ein bisschen breiteren Klang, ein bisschen mehr Luft, obwohl ich nicht mit Luft spiele, aber so von der Vorstellung her und leise, aber doch durchdringend gleichzeitig. Mhm. Also das war so mein Bild und es war mir dann irgendwie klarer und dann habe ich, glaube ich, echt so eine Nuance anders gespielt.
Würdest du sagen, dass so, also das klingt jetzt für mich so als auch neu in der klassischen Welt, so ein bisschen nach sehr vielen Experimenten ja auch in so einer Probe. Würdest du sagen, das machst du öfter? Also bist du oft so experimentierfreudig für Stücke, wenn ihr die so probt hier?
Absolut, ja. Also ich denke, darum geht's eigentlich, weil ich kann das ja irgendwie auf alle Fälle, können wir das alles spielen und alles richtig spielen, aber unsere Freiheit liegt dann darin, dass wir das gestalten und Musik daraus machen und die Farben machen oder die Richtung oder die Artikulationen und das ist was unglaublich belebt auch und wo man auch immer weiter gehen kann und auch von den anderen lernen.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung auch gesehen, ich habe mich ein bisschen mit Debussy beschäftigt, vor allem mit dem Stück auch, weil ich nicht wissen wollte, um was es da geht. Und das beruht ja auf einem Gedicht von Stéphane Mallarmé, was genauso heißt, ist so eine Art der Vorbereitung dann auch für dich relevant, wenn du so ein, jetzt mal angenommen, du hast zum ersten Mal das heute gespielt, dass du dann, wenn die Noten für die neue Spielzeit dann kommen und du siehst, ah, okay, DBC, das Stück kenne ich gar nicht, dass du dann auch selber recherchierst und dir anschaust, okay, worum geht's in dem Stück? Gibt's da vielleicht ein Gedicht als Vorlage, einen Text als Vorlage oder wir machen das andere Orchester? Also, dass du wirklich so bewusst so auch so ein bisschen forschen gehst dahin?
Also, wenn mir was gar nichts sagt, dann auf alle Fälle. Aha. Jetzt dieses Stück ist so berühmt, da muss ich zugeben, da habe ich jetzt das Gedicht nicht gelesen, werde ich vielleicht jetzt mal im Anschluss machen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel gerade diese Uraufführung von der zeitgenössischen Oper über die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus gespielt. Da habe ich dann schon recherchiert, was ist das eigentlich, weil der Titel ist ja schon erstmal krass und dann wusste ich überhaupt nicht, wo ich das einordnen sollte, wo ich dann gesehen habe, das kommt ja aus dem Ersten Weltkrieg und oder ja, also da setze ich mich dann schon auseinander. Aber man muss auch sagen, dass ich sehr, sehr viele unterschiedliche Stücke spiele und dass dann manchmal überhaupt die Zeit gar nicht da ist. Und dann, also in dem habe ich jetzt mich eher so auf die Klangfarben fokussiert. Aber wenn ich so zum Beispiel jetzt was solistisch spielen würde, würde ich mich da total damit auseinandersetzen vorher.
Ja. Nimmst du jetzt noch ein To-Do mit aus der heutigen Probe?
Vielleicht so ein bisschen die Klangfarben ausprobieren, nächstes Mal beim Einspielen, auf demselben Instrument. Jetzt werde ich in der Philharmonie auf einem anderen Instrument spielen, dass ich dann da noch so ein bisschen genau die Klänge rauskriege, die ich mir vorstelle.
Ja, das hört sich sehr gut an. Also man kann sehr gespannt sein, wie das dann morgen und am Sonntag dann klingen wird. Ich habe für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so gut kennen, ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei. Du hast einen Joker, das heißt, bei einer Frage kannst du skippen. Bei allen anderen Fragen bin ich sehr gespannt, wie du gleich antworten wirst. Solo oder Orchester?
Beides.
Ist das schon der Joker?
Das war schon so ausgewählt, oder? Dass man gleich den Joker verschießt.
Weiß ich nicht. Das macht meine nächste Frage ein bisschen schwierig, oh, weil ich hatte nämlich in Klammern Sieger oder Kammermusik mir aufgeschrieben als nächstes.
Was war das?
Also quasi der Sieger von dem ersten, von der ersten Antwort gegen die Kammermusik. Aber das ist okay, dann gibt es eine Frage weniger. Harfe oder Klavier?
Harfe.
Uraufführung oder Wiederaufnahme?
Wiederaufnahme.
Das ist witzig, ich habe nämlich gelesen, es gibt ja einen Text über alle Musiker im Gürzlicher Orchester und bei deinem steht ganz unten, dass du zu Unrecht zu selten gespielte Werke wiederentdecken möchtest. Was wäre das dann zum Beispiel?
Zum Beispiel in der Kammermusik vielleicht haben wir mit Flöte und Harfe eine CD aufgenommen. Aha. Und da haben wir von Marc Berthomieu die Trois Pièces für Flöte und Harfe rausgefunden. Ich wusste von diesem Komponisten, dass der sehr schöne Cinq Nuances auch geschrieben hat für Flöte und Harfe. Die waren schon so ein bisschen bekannter. Und dann haben wir dieses einfach so die Noten uns organisiert zum Beispiel und haben das dann gespielt. Das ist echt ein tolles Stück. Macht wirklich was her, hat sehr schöne Momente und das haben wir komplett ausgegraben. Das hat niemand vor uns aufgenommen bis dahin. Und das war schon echt cool. Also,
wie findet man so einen Schatz dann?
Man muss, also ich glaube, das liebe ich auch so zu recherchieren und immer so zu gucken zu irgendwelchen Themen. Ich habe ganz viele Listen so mit Stücken, die mich noch interessieren oder die ich gerne mal spielen würde oder irgendwie so offen durchs Leben gehen, immer nachgucken, immer dranbleiben. Also was ich noch nicht gemacht habe, was ich vielleicht irgendwann mal machen werde, wenn ich viel Zeit habe, was ja so Spezialisten machen, die gehen dann richtig in die Archive und schauen Handschriften an oder so. Dafür hat mir jetzt noch die Zeit gefehlt, aber so über IMSLP oder auch Verlage, das ist da sogar verlegt, aber es gab einfach keine Aufnahme davon von diesem Berthomieu.
Spannend. Zählen oder den Einsatz des Dirigenten abwarten?
Zählen. Kein Verlass.
Wir hatten es ja vorher schon ganz kurz im Vorgespräch darüber. Das heißt, du sitzt dann wirklich da und zählst. Du hast vorhin mir eine Fingermethode so ein bisschen vorgemacht, dass du an den Fingern quasi die vollen Takte abzählst.
Ja, genau.
Auch also, bei so, ich meine, 200 Takte Pause.
Nein, das schon braucht gesagt, man nicht. Genau. Da würde ich dann bei den anderen ein bisschen vorsichtig mitlesen. Obwohl, ich habe vielleicht auch schon mal 200 Takte gezählt, wenn ich sehr konzentriert war. Das geht mit der Methode, dass man einfach immer einen Finger pro Takt abzählt, so rechts, links, und dann
Das vergehen schon mal 200. Einen links und dann den zweiten rechts?
Nee, also fünf also 1, 2, 3, 4, 5 und dann 6, 7, 8, 9, 10. Ja, genau.
Ja, das mache ich auch so. Ja. Also es ist eine gute Methode, wahrscheinlich viele auch so, ne? Das glaube ich gar nicht so. Mhm. Kein Geheimtipp.
Ah, oder vielleicht auch sogar, wenn jetzt zum Beispiel 4 Viertel ist, dann, wenn man ganz genau gehen will, dann so 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, irgendwie so.
Also für alle, die es nicht sehen können, wir sind ja kein Videopodcast. Antonia hat quasi den Finger einfach 1, 2, 3, 4 Mal aufgetippt, bevor sie quasi zum nächsten Finger übergegangen ist. Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Frühaufsteher, aber auch spät ins Bett gehen.
Und wann übst du am liebsten, morgens oder abends dann?
Also ich übe eigentlich zu beiden Zeiten gern, aber am besten übe ich, wenn ich morgens auch geübt habe.
Ah ja.
Also wenn ich morgens schon mal was gemacht habe, übe ich den ganzen Tag besser.
Yogamatte oder Meditationskissen?
Yogamatte.
Ist das eine gute Routine für dich zum Abschalten?
Yoga? Mhm. Also ich finde auch so Liegen und Bodyscan machen und den Kontakt mit dem Boden sehr wertvoll.
Ja, da kommen wir nochmal später wahrscheinlich drauf, wenn wir über Feldenkreis und sowas reden, also Körpermethoden. Abwechslung oder Routine?
Abwechslung.
Heute oder morgen?
Heute.
Würdest du dich als rastlos bezeichnen?
Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, ich in dem Moment, also im Jetzt auch schön mich entspannen kann, oft. Also nicht immer, wenn manchmal ist einfach zu viel, aber...
Ja. Ja, das finde ich interessant. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen so dein Üben ja gestreift und du hast gesagt, das fand ich mir gerade sehr schön, dass dein Tag besser ist, wenn du quasi morgens schon was gemacht hast. Das ist ja quasi nur ein Bestandteil. Aber was würdest du denn sagen, wenn du jetzt dann so abends, so nach dem Zähneputzen, auf den Tag zurückblickst und dein Üben dir betrachtest, wann würdest du sagen, das war ein guter Tag zum Üben gewesen? Oder was muss darin vorgefallen sein, passiert sein, damit du das sagen kannst?
Also entweder, dass ich für mich selber gut geübt habe, dass ich so ein, also ich liebe einfach dieses im Flow sein, so im Üben. Also einfach so alles vergessen und mir die Klänge vorstellen und das Körpergefühl auch dabei. Und also wenn ich das hatte und da gut weitergekommen bin, auch mit den Zielen, die ich mir gesetzt habe, wenn ich mir vielleicht auch gute, klare Ziele gesetzt habe, dann ist es ein guter Tag. Oder aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine gute Orchesterprobe oder Kammermusikprobe hatte und selbst manchmal ist es sogar so, wenn ich vielleicht irgendwo in der Probe zugehört habe und ergriffen wurde oder im Konzert, dass das dann auch schon ein guter Tag ist.
Mhm. Hast du Methoden dafür, für in den Flow zu kommen, für dich festgestellt?
Also ich habe gemerkt, manchmal denke ich so, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Das muss ich jetzt... bis heute Abend oder morgen früh oder morgen Abend können und ich bin spät dran oder so und oder manchmal auch habe ich vielleicht keine Lust, weil ich das Stück erstmal nicht so interessant finde, was ich üben muss oder so und dann habe ich gemerkt, wie ich dann anfange und so in das Arbeiten reinkomme, also wenn ich einfach so, jetzt mache ich mal so Schritt für Schritt langsam, einfach lege ich mal los, dass ich dann in den Flow automatisch komme.
Mhm.
Und dann bin ich drin und dann vergesse ich alles. Das liebe ich.
Und machst du dir einen Plan dafür, auch wenn du sagst, dass wenn du deine Ziele so erfüllt hast am Ende vom Tag, beziehungsweise jetzt, wenn du dir so ein Stück so in kleinen Schritten erarbeitest, bist du dann jemand, der dann sich so am Morgen auch hinsetzt und dann sagt, okay, das, das und das, das sollte im besten Fall heute erledigt werden? Also dass du wirklich so Pläne machst dafür, für dein Üben?
Ich habe schon einen Plan auf alle Fälle. Also wenn ich jetzt sehr viel Repertoire habe, dann muss ich mir auch aufschreiben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nur so, wie jetzt diese Woche, nur die 3 Stücke habe, so kurz vor der Sommerpause, dann muss ich mir das nicht mehr aufschreiben. Mhm. Aber jetzt hatte ich zeitweise so viel, dann habe ich mir so ein Schema neu erarbeitet, dass ich dann einfach ein Blatt in meinem Journal oder so habe, in meinem Notizbuch. Und dann schreibe ich links so untereinander in chronologischer Abfolge, also die Stücke, die jetzt dran kommen werden. Sowohl Solo als auch Orchester als auch Kammermusik und dann also alles, was ich zu tun habe und dann schreibe ich, also ich habe ich mir wirklich so erarbeitet jetzt, dann schreibe ich mir ganz oben die Tage, die ich dafür habe, also so 1, 2, 3, 4, 5 oder so, also mit Datum und so einfach um einen Überblick zu haben, wie viele Tage ich habe und dann stehen links jetzt auf der Seite untereinander diese ganzen Stücke, die ich zu tun, zu lernen habe und dann schreibe ich rechts oben hin genug. Und dann kann ich also immer, wenn es jetzt einfach so viel ist, kann ich immer schreiben ein Kreuzchen. Aha. Oder ich mache eine Notiz dazu, was ich gearbeitet habe, damit ich einfach so sehe, dass ich nichts vergesse, weil es sonst so viel ist und auch schon so weiß ungefähr, wo bin ich auf der Zielgeraden, dass ich das genug geübt habe. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, nochmal, wie weit ich da gekommen bin. Und ich muss sagen, ich bin nicht so oft an genug angekommen, weil es geht einfach immer besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war sehr hilfreich. Ich habe das jetzt so entwickelt. Ich habe früher schon mal auch aufgeschrieben, immer so Pläne mit was wann kommt. Aber das mit den Kreuzchen fand ich jetzt echt gut, weil ich so auf einen Blick sehen konnte, was fehlt noch und wo muss ich weitermachen.
Manchmal ist es ja auch gut, so den Weg so als Ziel zu begreifen, um wirklich so gar nicht da anzukommen und am Ende dieses Genug auf seinem Übe-Journal stehen zu haben, sondern zu merken, man ist einfach anders fokussiert, wenn man sich so das vorher als Weg mal so freigeschaffen hat, ne, oder?
Ja, total. Ja, ich wäre natürlich gern überall bei genug gewesen, aber vielleicht wäre es auch langweilig gewesen, weil irgendwie, ja. Ich glaube, im Moment selbst kann man ja immer noch mehr geben eigentlich und es muss vielleicht nicht immer ganz perfekt so vorbereitet sein, sondern im Moment des Konzertes oder so geht dann immer noch mehr.
Mhm. Ja, das ist spannend. Wenn du jetzt dann nochmal auf dein Üben so zurückschaust, würdest du sagen, es hat Bestandteile, die auf jeden Fall jeden Tag in deiner Routine abgedeckt sind? Oder bist du so, dass du eigentlich jeden Tag so ein neues Workout-Programm dir selber zusammenstellst?
Also je nachdem, wie viel Zeit ich habe, wenn ich wirklich super wenig Zeit habe, was immer Bestandteil ist, ist der, dass ich mich hinsetze und wie ich sitze, checke. Also wie meine Körperhaltung im Sitzen ist. Und dann, wie meine Körperhaltung mit der Harfe ist. Also das ist das Allermindeste, was ich machen muss, immer am Anfang. Mhm. Weil es ist ja doch komplex, in welchem Winkel die Harfe die ist ja asymmetrisch, dass man selber nicht seine Symmetrie verliert, wenn man spielt. Also das ist wichtig. Und sonst, also das Nächste, wenn ich mehr Zeit habe, habe ich immer so eine Einspielübung, die will ich dann nachher auch mal zeigen. Mhm. Die mache ich auch mit immer so rotierender Aufmerksamkeit auf Klang und Körperempfinden. Und dann würde ich so ein paar Akkorde spielen im Anschluss, weil Akkorde einfach super wichtig sind auf der Harfe und da auch nochmal überprüfen, ob ich wie der Kontakt zur Seite ist und wie die Finger loslassen, also nach dem Spielen, dass ich mich immer genug entspanne. Und dann würde ich vielleicht schwere Stellen aus dem Programm aussuchen und üben und dann einfach das Repertoire so nach und nach durchgehen.
Mhm. Kann man dann schon sagen, dass du so Grundlagentraining auf der Harfe mit musikalischer Stellenarbeit dann ein bisschen trennst?
Nicht direkt, weil wenn ich jetzt was habe, was vielleicht technisch anspruchsvoll ist, würde ich das sofort aus dem Stück raus, also von dem Stück getrennt, direkt im Anschluss an das Einspielen üben.
Mhm.
Genau. Genau.
Du würdest es aber nicht umfunktionieren, also wenn du es, weiß ich nicht, wenn ich mich das vorstelle, ist gerade irgendwie Arpeggien angesprochen, wenn du es irgendwie herausfordernde Arpeggien in einem Stück hast, dass du dann sagst, okay, ich nehme die und versuche die in mein Warm-up zu integrieren.
Genau.
Das machst du.
Ja, und da würde ich dann aber die auch gar nicht so üben, wie die dann sein müssen am Schluss, sondern ich würde es immer so im Bereich des Einfachen, dass es für mich einfach ist, halten oder irgendwelche Übungen mir dazu ausdenken.
Also so Rhythmus verändern zum Beispiel und sowas.
Ne? Ja genau, aber nicht mal Rhythmus einfach so, sondern immer Rhythmus mit ganz viel Bewusstsein. Also dass ich würde nicht punktiert üben, sondern ich würde immer zwei Noten ganz schnell spielen und dann die nächsten Noten, dann die nächsten zwei und immer so vorher überlegen, weil bei der Harfe ist es vielleicht besonders, dass wir immer vorbereiten müssen. Wir müssen immer, also in dem Moment, wo wir loslassen, kommt der Ton. Das heißt, wir müssen alles vorher vorbereitet haben.
Mhm.
Und danach müssen wir dann schon wieder den nächsten vorbereiten.
Okay, aber das ist dann so wie so Chunking? Also so, du machst so Gruppen, die dann einfach schnell übst? Oder wie kann man sich das vorstellen mit diesen zwei schnell?
Ja genau, also wenn wir so Arpeggios haben, so Läufe zum Beispiel über die ganze Harfe, dann würde ich, wir setzen vier Finger ein, links und vier mit rechts. Und dann würde ich zum Beispiel 4-3 ganz schnell spielen und dann überlegen, habe ich 2-1 eingesetzt, dann überlege ich, wie geht es am besten, dass die wirklich schnell und gut klingen und dass mein Körpergefühl gut ist dabei. Und dann spiele ich die erst.
Mhm.
Und dann spiele ich die nächsten. Und im, Idealfall wiederhole ich das auch gar nicht, sondern das ist dann gleich perfekt. Aber wenn ich merke, ah, das war nicht so schnell oder so brillant, wie ich es mir vorgestellt habe, dann würde ich es wiederholen. Aber im Idealfall hätte ich es schon perfekt vorbereitet.
Na krass. Und dann übst du es gar nicht mehr. Wenn es dann perfekt war, dann ist es okay. Dann hast du. Spannend.
Ja. Es geht auch immer besser, von Tag zu Tag, da habe ich Vertrauen.
Das glaube ich, dass man von Tag zu Tag mehr Vertrauen entwickelt. Aber übst du immer schon so auf diese Weise dann?
Nee, ich habe schon im Studium viele Etüden gespielt.
Aha.
Wirklich viele. Also eigentlich sogar ab, vielleicht wo ich so 2-3 Jahre gespielt habe, habe ich so angefangen, Etüden. Es gibt wirklich viele, viele Etüden. Jetzt hätte ich die Zeit nicht mehr, so viele Etüden, weil ich sowieso schon so viele Noten ständig neu lerne. Jetzt muss ich das einfach in die Musik integrieren. Aber als so Schülerin und als Studentin habe ich sehr viele Etüden gespielt und auch im Übungen noch mehr gemacht als jetzt.
Mhm. Ja. Ich war neulich in Freiburg gewesen bei Professor Clemens Wöllner. Der hat eine Studie gemacht zum langsamen Üben und hat mit sowohl Profis, aber auch Hobbymusikerinnen und Hobbymusikern gesprochen, wie sie langsames Üben in ihren Überalltag integrieren. Und ich fand die Studie sehr bemerkenswert und habe mit ihm noch ein bisschen drüber gesprochen. Und bin seitdem sehr neugierig, wie meine Gäste langsam üben in ihren Überalltag integrieren. Also wenn du gerade sagst, du übst eigentlich so Sachen sehr schnell und eigentlich auch schon mit dem Ziel der Perfektion oder so.
Also das ist speziell bei den Läufen. Also die Läufe, das funktioniert unglaublich gut so. Das ist echt, selbst wenn das dann, also das jetzt nur so ein bisschen trainiert hat, der Lauf klingt danach so viel brillanter, das ist echt wie Zauberei.
Ja. Und wie ist ein langsames Üben in deinem Überalltag so integriert?
Das liebe ich auch, langsam üben, wenn ich dann so sehr auf den Klang achte und auf das Gewicht in meinen Armen und auf das Gewicht im ganzen Körper, dass es so durchgeht eigentlich durch mich. Also das ist wie so ein, dann kann ich mir sehr viel Bewusstsein für die Kraft nehmen, woher die kommt. Eigentlich würde ich sagen, die kommt vielleicht vom Boden und vom Stuhl, auf dem ich sitze. Und im Idealfall, wenn ich dann wirklich langsam spiele, kann ich so richtig das wahrnehmen, dass es so durchgeht durch mich. Also dass es quasi nicht durch meine Muskelkraft so passiert oder dass es so wie so in einer Linie ist alles und so einfach so durchgeht durch mich.
Das heißt, dein Fokus ändert sich beim langsamen Spielen weg von diesem technischen Aspekt, den Musikmachen dann manchmal vielleicht hat, hin zu auf Klang und Körperwahrnehmung ganz stark. So, ne?
Ja.
Ja.
Finde ich sehr, sehr wichtig für mich.
Ja. Es hat auch so ein bisschen was von so einem Flow-Zustand ja fast auch vielleicht, oder?
Absolut, ja. Auch eine Art von Flow.
Auch eine Art von Flow. Das ist auch ganz spannend. Das kam mich auch in der Studie unter anderem heraus, dass ganz viele Leute so beschreiben, in so einen Flow-Zustand zu kommen, wenn sie ganz langsam üben, weil sie sich dann bewusst auf vielleicht eine Sache ganz konkret konzentrieren können, wie zum Beispiel Klang und dann so ein bisschen den Rest vergessen, was sie machen. Das ist eigentlich ganz schön.
Auch, wenn so diese Wirksamkeit, die man dann in dem Moment merkt, dass man wirklich was ändern kann oder gestalten kann oder bewegen kann, dass das auch für mich viel Flow gibt irgendwie.
Also dass du quasi so den Klang erzeugst quasi so mal so.
Genau, oder wie ich den erzeuge, dass ich den auch verändern kann.
Ja. Ja, das ist spannend, dass dann Musik sowas ja fast schon so was Grundsätzliches dann damit bekommt, so, ne? Dass man, also transzendent klingt jetzt sehr groß auf einmal, aber also geht so in eine Richtung ja auf jeden Fall. Ja. Ich fand das in der Probe vorher sehr, sehr, sehr spannend, wie ja auch so von so, also dieses Wechselspiel zwischen so Makroebene und so einer Mikroebene, also so rauszoomen und reinzoomen in so einzelnen Stellen. Du hast es vorher schon angesprochen, als die Streicher eine Stelle alleine gespielt haben und du quasi das du dir nehmen konntest für deinen nächsten Einsatz. Jetzt mal sowas auf dein Üben runtergebrochen, kann man ja auch, also auch vorher schon so ein bisschen angedeutet, dass man einmal so an so Farben arbeiten kann, wie du quasi mit dem restlichen Orchester dich vermischen möchtest. Aber es gibt ja bestimmt auch Stellen, die du vorher das Lachmann-Konzert angesprochen, wo du wirklich auch dann technisch üben musst und dir Fingersätze überlegen musst, wie du dir die Sachen so erschließt. Wie sieht denn so ein Wechselspiel aus? Also wie schaffst du es denn quasi, wenn du so ganz konkret in so einer Lupenarbeit bist beim Üben, so das große Ganze nicht zu verlieren und wenn du am großen Ganzen arbeitest, trotzdem so einen Blick fürs Detail zu behalten?
Sehr gute Frage.
Dankeschön.
ich denke, dass es auch, also eine ganz wichtige Sache ist, so im Jetzt zu sein. Also so dieses im Jetzt präsent zu sein. Und also das ist das Erste, was ich denke, was da sehr hilft. Und das Nächste ist, ich glaube, immer so dieser Wechsel zwischen beiden. Also auch sogar, ich glaube, sogar in meinem Leben ist es auch so, dass ich so natürlich immer fokussiert bin darauf, alles gut zu machen in dem Moment, aber auch natürlich den großen Bogen zu spannen über, über eine lange Entwicklung oder so. Und ich denke, das ist, oder so dieses Stetige, also es ist einerseits, und das ist in der Musik genauso, es ist einerseits das, was jetzt passiert und andererseits die langfristige Entwicklung. Also das ist beides total wichtig und das ist sowohl im Leben als auch in der Musik eigentlich so, denke ich. Ja.
Ja. Nutzt du dann auch dann, also wenn du es dann konkret auf die Musik jetzt nochmal runterbrichst, nutzt du dann auch dann Tools, wieso? Also nimmst du dich auf beim Üben beispielsweise, um genauso auch so diese Brillen wechseln zu können beim Üben?
Also wenn ich so Soli habe oder Solo spiele, dann nehme ich mich auf alle Fälle sehr viel auf. Mhm. Also das hilft mir total. Ich so gedacht, das war in meinem Studium gerade so am Kommen, glaube ich. Inzwischen nehmen sich ja, glaube ich, alle ganz viel auf. Aber das ist schon unglaublich hilfreich, sich selber aufzunehmen. Das weiß man ja inzwischen auch total, aber finde ich sehr, sehr wertvoll. Genau, also sonst, was ich sonst sehr hilfreich finde, ist eine wirklich gut eingerichtete Stimme. Das ist für uns total wichtig, uns Harfenisten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so dieses Stück von Lachenmann spiele und das einfach eine gut eingerichtete Stimme habe, wo die Pedale genau dastehen, wo ich sie auch wirklich sinnvoll trete, also dass die auch ergonomisch sind oder dass ich auch die Rhythmen klar ersichtlich habe, dann ist es die halbe Miete. Also dann ersetzt das ganz viel Üben, in dem Fall im Orchester. Eine gut eingerichtete Stimme ist total wichtig und hilfreich, weil die hilft einem dann auch, dass man, also erstmal ist es super praktisch, weil man muss weniger üben. Und das Zweite ist, dass man im Ernstfall dann auch sich komplett auf die Stimme verlassen kann und auf die Musik und auf die anderen konzentrieren. Und das, dass man dann da viel mehr Freiheit hat. Also ich schreibe zum Beispiel auch, weil ich weiß schon, dass ich dann irgendwie, wenn ich dann gespielt habe, bin ich noch in diesem Aktivmodus. Wenn ich dann Pause habe und die anderen weiterspielen, dann schreibe ich sofort, wie sind meine Pedale bei der nächsten Stelle. Und ich schreibe es nicht direkt erst vor der nächsten Stelle hin, sondern ich schreibe es sofort nach dem fertig gespielt haben hin, damit ich mich dann wieder komplett in die Musik rein verlieren kann. Also quasi ist es vielleicht auch so eine Arbeit am Detail und dann aber so das Detail wieder vergessen und wieder ins große Ganze gehen.
Mhm. Aber das ist ja schon fast eine Art mental auch zu üben, wenn man die Stimmen so einrichtet, dass man sich so auch ganz in die Musik so darauf einlässt und versucht zu antizipieren, wie das klingt, wie das dann sein wird, wenn ich das spiele, worauf man achten muss und so. Was man ja auch zwischen weiß, was mindestens genauso effektiv beim Üben ist, wie das aktiv physische Üben, ne?
Ja, also ich denke, diese Klangvorstellung ist unglaublich entscheidend oder auch überhaupt die Rhythmusvorstellung und Timingvorstellung, Artikulationsvorstellung. Und ich denke, das entwickelt sich auch über die Jahre. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Solo spiele, dann merke ich, ich habe ein ganz anderes Timing und auch ein anderes Verständnis für die einzelnen Stimmen meiner Finger. Also ich stelle mir dann so vor, zum Beispiel, ich habe 4 Streicher, obwohl ich nur 4 Finger habe. Das ist natürlich luxuriös, ich habe mein eigenes Orchester. Und das, denke ich, da hilft mir so diese ständige, ich denke, es ist wie eine Sprache eigentlich, die Musik, die man immer weiter lernt. Und mir hilft das so, dieses innere Bild von der Musik in mir zu haben und das dann in mein Spiel reinzubringen. Das ist ganz wichtig.
Wie machst du es dann, wenn du so U-Aufführungen hast? Also wenn du Sachen, du hast ja vorher angesprochen, dass ihr mit deinem Duo ein Stück oder eine ganze Reihe von Stücken entdeckt habt, die noch nie aufgenommen worden sind. Wie machst du es bei Werken, wo dir auch so eine Vorlage vielleicht irgendwie fehlt?
Das ist ganz anders, aber da kommt auch mit dem Spielen eine Klangvorstellung, mit dem Üben. Also da kommt man schon auch rein, auf alle Fälle. Das kommt dann auch die Klangvorstellung.
Ja. Jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, dass vor allem für dich ja dieser Bezug zu deinem Körper sehr wichtig ist. Also sowohl irgendwie das Spüren vom Instrument auf deinem Körper, aber auch irgendwie so die Verbundenheit mit dem Boden und dem Stuhl, auf dem du sitzt. Du hast eine Ausbildung gemacht als Feldenkrais-Trainerin ja auch. Wie würdest du sagen, dass du diese Erfahrungen jetzt vor allem in deinem Üben, aber auch im Unterrichten nutzt und weitergibst?
Ja, also das war wirklich sehr wertvoll für mich, dass ich die Möglichkeit hatte und die Zeit, diese Ausbildung zu machen. Und zwar war das so, dass in dieser Ausbildung man sehr viel selber angeleitet wurde, zu forschen und wahrzunehmen. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel unterrichte oder egal ob Feldenkrais oder Harfe, dann versuche ich oft in offenen Situationen, also wo es jetzt nicht unmittelbar um eine Probespielvorbereitung geht oder so, sondern wenn man ein bisschen so Raum und Zeit dafür hat, dann dieses Bewusstsein auch den StudentInnen bei dem Finden von diesem Bewusstsein auch zu helfen oder bei dem Erweitern. Weil oft ist es so, dass wir so denken, besser, schlechter oder schlecht, gut und sehr schnell in dieser Bewertung sind. Aber wenn wir nicht sofort bewerten, sondern erstmal nur wahrnehmen, merken wir, dass es nicht nur schlechte und gute Art zu spielen gibt, sondern einfach Millionen Arten von unterschiedlichem Ausdruck. Und dass der eine Klang, den man hier als schlecht bezeichnen würde, in einem anderen Zusammenhang total passend ist und dass es eher darum geht, unser Repertoire an Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern und dass das dann, wenn man dieses Bewusstsein hat und nicht in die Wertung geht, sondern einfach so sieht, wie der Körper und der Geist zusammen die Musik machen, dass das dann unglaublich hilfreich ist und für ein großes Repertoire an Klang und Ausdruck.
Mhm. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Also die Feldenkraisübungen, die sind jetzt in dem Fall so gewesen, dass man immer irgendwelche Bewegungen macht in der Gruppe und dann guckt man, also die Anleitung ist verbal, die sagt dann zum Beispiel, du sitzt jetzt auf dem Stuhl und bewege deinen Kopf auf und ab. Und dann machen das vielleicht alle im Kurs und danach guckt man so als Lehrer, wer macht es besonders unterschiedlich? Weil jeder macht es anders. Mhm. Niemand versteht unter Kopf rauf und runter dasselbe. Das ist wirklich, wir sind einfach alle unterschiedliche Menschen. Mhm. Und dann sieht man, wow, der macht das so, der bewegt hier noch den Rücken mit, der bewegt gar nichts mit oder die. Und dann kann man dann so ein bisschen das vergleichen und dann auch ausprobieren, das voneinander nachmachen ein bisschen. Und dadurch erweitert man dann sein Repertoire und kann vielleicht dann auch sogar Blockaden lösen, weil man sich zum Beispiel nie in dem und dem Bereich bewegt hat und man erlaubt sich dann selber plötzlich da, sich auch zu bewegen und dann dadurch wird man auch irgendwie so insgesamt freier. Das finde ich, also das, so habe ich das erlebt. Ich hoffe, man kann das so nachvollziehen.
Ja, voll. Ich stelle mir beim Üben das auch so ein bisschen vor, du hast es vorher in deiner ersten Antwort schon so gesagt, dass für dich dieses Forschen ja auch so sehr wichtig beim Üben ist, dass man auch jetzt unabhängig von so einem Körpergefühl, also wie sich quasi die Finger auf den Saiten anfühlen, das ja auch analog mit Musik machen kann. Also wenn man eine Stelle zum Beispiel, also ein ganz plakatives Beispiel, das macht auch vielleicht musikalisch gar nicht immer Sinn, aber wenn man eine Stelle, man nimmt einfach so ein Jazzstück mal und spielt so als eine Polka, also wirklich so komplett in einem anderen Genre, das man versucht zu machen, nicht, dass man beim Konzert das machen müsste, aber um zu gucken, wie sich sowas anfühlt und was auch vielleicht, wie es effizienter auch gehen könnte oder anders gehen kann. Ja. Kann man sich das so, wenn man das quasi diesen Gedanken auf die Musik übertragen würde, so vorstellen, dass du auch dann so bewusst arbeitest beim Üben?
Das ist lustig, dass du das mit der Polka jetzt gesagt hast, weil es war jetzt gerade das
neueste. Die Fuchsgraben-Polka voll auf dem Notenpult. So kam ich auf die Polka.
Weil ich habe jetzt gerade irgendwie so zum Spaß, ich habe so eine App, die macht dann so unterschiedliche Stile von so Drumset oder so. Aha. Und dann spiele ich das statt Metronom, spiele ich dann
ist
irgendwie
damit. Ist das die
damit.
Drum Genius App oder was?
Nee, die musst du mir dann noch sagen, weil ich habe jetzt so eine, die war mit so einer Improvisationsschule gekommen.
Okay.
Die heißt so irgendwas mit Practice oder sowas, muss ich mal nachgucken.
Ja, okay.
Und ich habe mir dann diese Schule geholt und ich wollte es so ein bisschen lernen eigentlich. Oder so ein bisschen einfach so zum Spaß machen. Und dann habe ich da gesehen, da gibt es so eine Funktion, dass man sich da welchen Stil auch immer aussucht und dann dazu spielen kann. Und das finde ich irgendwie cool, weil dann kommt so ein anderer Genuss irgendwie teilweise so rein, weil manchmal ist es so ja in der Klassik oder in der klassischen Musik, dass man immer so auf Perfektion geht und immer so auf Körperbewusstsein. Und ich habe gemerkt, das ist zwar total wichtig, aber so dieser Genuss von Spielen ist auch sehr, sehr wichtig, dass man es einfach genießt.
Ja.
Einfach.
Einfach genießt. Aber ich finde, das ist ja irgendwie auch, was hat man, finde ich, in der Probe sehr schön gemerkt, dass es ja schon auch so ein, also fand ich wirklich sehr bemerkenswert, wie wertschätzend die Atmosphäre ist und wie sehr irgendwie auch alle in dieser Musik auch dann drin sind. So, ne? Das ist gar nicht so ein, es klang sehr wenig nach Dienst, sondern sehr viel nach Musik einfach auch.
Absolut, ja. Also es gibt vielleicht manchmal auch so, wenn wir von einer Oper Proben haben, die wir schon oft gespielt haben oder sowas, oder dass wir dann manchmal das so ein bisschen nach Dienst, dass es sich ein bisschen nach Dienst anfühlt, aber eigentlich meistens nicht. Und was ich so toll finde, eigentlich ist ja, was man sich gar nicht so bewusst macht manchmal im Alltag, dass alle komplett von Musik begeistert sind, die es machen hier. Mhm. Und dass es eigentlich ein tolles Umfeld ist. Ganz toll.
Ja, das glaube ich. Ich bin sehr neugierig auf die Übungen, die du mitgebracht hast.
Also das ist eine Übung, die ich gerne am Anfang eben spiele, als allererstes. Die ist dann nur mit drei Fingern, nicht mit vier, weil ich das ergonomischer und einfacher finde. Genau, also wie gesagt, ich sitze dann erstmal und gucke, wie mein Sitz ist, also wie meine Sitzhöcker auf dem Stuhl sind und wie mein Fußkontakt ist, wie der Kontakt hier von der Brust zur Harfe, also oder von dem Schulter zur Harfe ist. Und dann auch, wie vielleicht mein Atem ist in dem Moment. Und dann, wie mein Arm ist. Und dann setze ich jetzt also in dem Fall erstmal mit der rechten Hand diese drei Finger ein und spüre den Kontakt zur Seite, dehne die Seiten an. Genau, und also während ich das spiele, gehe ich immer so durch im Körperbewusstsein. Also kann ich noch mehr Gewicht auf die Sitzhöcker von meinem Körper abgeben oder kann ich im Bauch noch was loslassen oder kann ich den Arm noch schwerer machen und geht das quasi wirklich durch oder habe ich im Arm noch irgendwo Spannung, die ich nicht brauche? Manchmal zittert auch ein Finger, so je nach Tagesform. Also manchmal zittert mein Daumen ein bisschen. Dann kann ich vielleicht den Daumen so ein bisschen loslassen noch. Dann zittert der auch nicht mehr. Oder was macht der Rücken? Oder was, also... Was machen vierter, fünfter Finger, während ich nicht spiele? Und dann mache ich das Gleiche nochmal mit links. Und jetzt habe ich ja schon viel so Bodyscan gemacht, während ich das spiele. Dann mache ich manchmal noch so Bewegungen mit dem Becken nach vorne und so nach hinten, so vor und zurück. So, also vielleicht, ob ich eine Linie mit den Sitzhöckern malen würde auf den Stuhl. Dann mache ich vielleicht noch so Achter mit dem Becken. Dann gucke ich wieder, ob wirklich die Finger guten Kontakt haben, ob das durch alle Gelenke mit der Hand durchgeht. Dann gehe ich wieder zur Schulter in Aufmerksamkeit. Mein Nacken, mein Kiefer, die Augen vielleicht auch, so was, je nachdem, was gerade am Tag los ist. dann bin ich schon fast bereit.
Ja, vielen Dank. Ich habe beim Zuhören schon wirklich spüren können, dass da fast schon so eine Art meditativer Zustand da entsteht. Ne? Also nur beim Zuhören, weil das so, man so, glaube ich, in dem Klang auch versinken kann. Ne? Also ich so, allein durch das, wahrscheinlich auch, weil das die Harfe auf dem Körper ja auch auffliegt, dass sich das so überträgt, aber auch wenn man so ganz dicht da steht, man kommt so, man kann sich so ganz in diesen Klang so einsaugen lassen, habe ich so das Gefühl, oder?
Ja, das ist interessant, dass du das so wahrgenommen hast, weil das war auch genau, was meine Feldenkreis-Lehrerin mir damals gesagt hat. Mia Segal hat gesagt, dass ich mir doch denken soll als Musikerin, so als ob ein Klang durch mich durchgeht. Und ich glaube, genau das ist es. Das ist, was ich jetzt so über die Jahre so entwickelt habe, denke ich.
Ja. Und diese Übung ist dann quasi so ein typisches Warm-up
für mich,
für dich, okay?
Genau.
Kann man sich auch so ein bisschen vorstellen wie so ein kleiner Realitätscheck? Also wie ist mein Körper heute aufs Musizieren eingestellt? Wie springen die Finger und die Saiten an? Wie viel Widerstand spüre ich auch an mir als Musizierende?
Ne? Aber das Gute eben daran ist auch, dass ich dabei so viel loslassen kann schon. Weil ich so, das ist wie ein Spiegel. Ich weiß ja ungefähr, wo die Referenz ist. Und dadurch, dass ich immer durchscanne und sehe, hier kann ich noch was loslassen, hier kann ich noch, komme ich dann sehr schön in meine Mitte. Und ich habe so gemerkt auch, oft muss ich ja so Sachen in dem Moment irgendwie gut bringen. Und wenn ich in meiner Mitte bin, dann funktioniert das auch viel besser. Also
überträgst du den Gedanken auch dann auf Stellen im Orchester, dass du dir dann vorstellst, es könnte noch leichter gehen, wo kann ich noch mehr loslassen und Spannung abbauen auch?
Nee, ich glaube, es ist eher so ein, gar nicht so nur loslassen, sondern es ist so dieser richtige Tonus eigentlich. Aha. Also es darf nicht zu entspannt und nicht zu gespannt sein. Also genau so dieser Mittel zu finden,
ja. Genau. Und aber jetzt dann ganz doof gefragt, wie ist das mit Lampenfieber dann? Weil da ändert sich doch dann quasi wahrscheinlich alles wieder für dich, oder? Oder bist du nicht mehr so aufgeregt im Orchester?
Doch. Ja? Also ich glaube, ich habe schon Lampenfieber. Aber das hilft mir dann, also eher so noch mal einen Schritt über mich hinaus zu gehen. Dass ich dann vielleicht auch mit Hilfe von dieser Übung, also mit diesem guten Referenz zu mir, dann so versuche, viel Kontrolle abzugeben und mich dem einfach so hinzugeben und dann dadurch vielleicht nochmal einen Ticken mehr schaffe in dem Moment.
Mhm. Ja. Hast du dann ein Ritual, was dir dann hilft vorm Auftritt, um genau in so einen Zustand von optimal gespannt, nicht zu sehr locker, aber auch nicht zu angespannt zu werden, abseits von jetzt so einer musikalischen Übung, die ja wahrscheinlich ja nicht, also kannst du auf der Bühne die ja nicht machen, aber.
Ja, also das, glaube ich, das Ausatmen ist total gut dafür.
Mhm.
Ich kann das auch so im Sitzen, dann kann ich natürlich so diesen Kontakt immer so zum Stuhl helfen, zum Stuhl fühlen, also wie die Sitzhöcker sind und so ein bisschen kleine Mikrobewegungen machen. Aber ich denke, das ist so wie so ein bisschen so was Meditatives. Und ich hatte auch mal was ganz Schönes gelernt, das mache ich jetzt nicht mehr so aktiv, aber ich denke, das hilft, ist so dieses 3 Atemzüge. So eine Art, der erste Atemzug ist das Körperbewusstsein. Der zweite Atemzug ist so dieses, mir kann nichts passieren, ich habe meine Anker. Und der dritte Atemzug ist an die Musik, die ich spielen werde, so der Einstieg. Mhm. Also das habe ich so in der Zeit von den Probespielen vielleicht so aktiv geübt, damit ich dann wirklich so überall sofort drin sein kann. Mhm. Also das war hilfreich. Aber jetzt inzwischen würde ich sagen, es ist nur so ein in dem Moment in Verbundenheit sein Wissen, ich mache ja wirklich nichts Böses oder irgendwas, sondern eigentlich was Schönes und auch sowas zu geben. Also ich gebe was und ich gebe gleichzeitig auch die Kontrolle auf.
Mhm.
Ja.
Ja, spannend. Jetzt habe ich gelernt, die Harfe ist ja diatonisch gestimmt. Machst du das immer in der gleichen Tonart? Oder bist du so, also variierst du dann auch, dass du so die alle Klänge der Harfe so nach und nach?
Das wäre vielleicht auch eine Idee, das werde ich vielleicht mal erforschen, aber jetzt bisher war ich einfach so bisschen zu faul, da irgendwas zu treten. Also okay, es ging mir da nicht so um die Tonhöhe, sondern eher wirklich nur um den Kontakt zur Seite, mein Körperempfinden, mein Körpergefühl und wie der Klang so in Verbundenheit mit dem, was ich so empfinde, dann auch rauskommt.
Mhm.
Also es geht da so eher so um diesen, dass es nicht schrill ist und dass es eher so voll eben und rund jeder Ton ist. Und der kommt dann auch, wenn man das nicht mit der eigenen Muskelkraft macht, sondern mit der Schwerkraft. Wenn man da sich so Also dadurch ist eben so wichtig, dass es durch den Körper durchgeht, dann kommt dieser Klang auch ganz automatisch und das ist so das, was ich anstrebe.
Mhm. Das heißt wahrscheinlich, wenn du die Übungen zu Hause machst, machst du es auch dann deutlich langsamer als jetzt hier gerade beim Vormachen, damit du auch wirklich so die Chance hast, auch nachzuspüren, wie war das gerade und hat sich das gut angefühlt. Und
ja, vielleicht gar nicht so viel langsamer, also je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Aber auf alle Fälle mit, also vielleicht noch mit mehr, also mit sehr viel Augenmerk auf den Klang, der rauskommt.
Ja, das finde ich sehr spannend. Vielen Dank für das Teilen an dieser Stelle. Das ist eine sehr interessante Übung. Werde ich versuchen auch mal zu überlegen. Vielleicht ein kleiner Spoiler auf den nächsten Gast, der nach dir folgt, Tabea Zimmermann. Die hat was Ähnliches nämlich gesagt in ihrer Übung, die sie vorgemacht hat, dass sie auch, wenn sie eine Stelle geschafft hat und sie zufrieden war mit dem Ergebnis, dass sie immer noch einen Durchgang danach anschließt, wo sie versucht, auch bewusst loszulassen und sich fragt, geht das noch leichter? Kann man noch mehr entspannen dabei? Das fand ich einen sehr schönen Gedanken, dass da geht ja in eine ähnliche Richtung. Das war, glaube ich, so wahrscheinlich die bessere Einstiegsübung, um sowas zu trainieren. Das finde ich aber einen sehr schönen Gedanken, den man so, glaube ich, auf jedes Instrument auch anwenden kann, unabhängig jetzt von Harfe oder Bratsche, noch mehr im Ton aufzugehen und sich in sich hineinzufühlen, zu gucken, wie viel Kraft, wie viel Anspannung nutze ich für einen Ton und wie kann ich das verändern und wie verändert sich der Ton, wenn ich da an meinem Körper was verändere. Ne?
Ganz genau, das ist es, ja. Und vielleicht auch so zum Lampenfieber noch was, wenn ich mir so einfach so vorstelle, wie das alles so funktioniert oder vielleicht wie ich danach dann so zufrieden bin, weil es so schön war oder so. Wenn ich mir das vorher vorstelle und nicht so, und hier muss ich aufpassen und hier. Und einfach so, wie das so funktioniert hat und wofür das gut war und wie schön das war. Und das hilft mir auch total.
Ja, das glaube ich. Antonia, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Macht sehr großen Spaß, hier zuzuhören. Aber mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam so gegen Ende des Gesprächs schon kommen. Und ich habe zwei Fragen dabei, die ich gerne mal alle meinen Gästen stellen möchte. Nämlich, was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Viel. vielleicht könnte man sagen, ich lerne so ein bisschen improvisieren an der Harfe.
Mit der App, die du vorher angesprochen hast?
Ja, unter anderem. Ja. So am Anfang. Aber ich möchte es ein bisschen ausweiten. Macht mir total Spaß.
Ja, glaube ich. Und wenn du jetzt an dein jüngeres Erstsemester Musikstudierenden ich denkst oder auch an die Akademisten, beziehungsweise wenn du so Masterclasses gibst an junge Studierende, um welchen Tipp wärst du früher froh gewesen, hätte dir den jemand schon vorher gegeben?
Dass ich Vertrauen in meinen eigenen Weg haben kann und dass ich mich nicht so unter Druck setzen muss oder nicht so stressen, sondern wirklich Vertrauen in meine Musik und meine Musikalität und mein Empfinden und in das, was aus mir rauskommt, haben kann.
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Antonia, ganz herzlichen Dank. Das hat sehr großen Spaß gemacht.
Ebenso. Richtig viel Spaß. Danke.
Das war es natürlich noch nicht ganz. Ganz am Ende erwartet euch noch Antonias Frage an den nächsten Gast, inklusive der Antwort auf die Frage, die ihr gestellt wurde. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zuhören und wenn ja, empfiehlt die Folge doch gerne euren Musikfreunden und Bandkollegen weiter. Auf meinem Blog findet ihr nicht nur wie immer die Zusammenfassung dieses Gesprächs zum Nachlesen, sondern auch die Rezension über Smart Practicing, das Buch, das Antonia am Ende empfohlen hat. Wir hören uns jetzt schon wieder am 15. September. Und jetzt zur Frage von Antonia. Ciao und bis bald, euer Patrick. Ganz neu ist ja, dass meine Gäste anderen Gästen auch Fragen stellen dürfen und so quasi Musiker, anderen Musikern Fragen übers Üben, übers Leben als Musiker, Musikerin stellen. Antonia, welche Frage hast du denn für meinen nächsten Gast?
Gab es irgendwann in deinem oder ihrem Übeleben mal eine Zeit, wo das Üben ein bisschen weniger Spaß gemacht hat und wie bist du oder wie sind sie darüber hinweggekommen und was haben sie oder du daraus mitgenommen?
Das finde ich eine sehr schöne Frage. Vielen Dank. Ich habe von meinem Gast eine Frage auch für dich natürlich bekommen. Und zwar, ob du uns ein Bildungsprojekt aus dem Jugendbereich ans Herz legen kannst und wenn ja, warum?
Also da kann ich auf alle Fälle die Konzerte für Kinder und Jugendliche ans Herz legen. Ich finde das so wertvoll. Und zum Beispiel hier im Orchester haben wir im Rahmen von unserem Ohren auf Musikvermittlungsprojekt immer so Konzerte im Kindergarten, aber auch so in den Schulen, irgendwelche Vorstellungen. Und ich habe zum Beispiel ein Projekt während Corona entwickelt, wo wir mit der Harfe und einem Sänger und einer Schauspielerin inzwischen in über 30 Kitas waren und das aufgeführt haben. Und gerade in den Kitas, wo sonst nicht so der Zugang zu sowas besteht oder wo das nicht so alltäglich ist, war das so schön zu sehen, wie die Kinder mitgegangen sind und wie begeistert die waren. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel von Erwachsenen, von die Kinder haben, angesprochen werde und die sagen, oh, der oder die hat die Harfe in der Kita gehört und schwärmt noch heute davon, dann beglückt mich das total. Und also erstens das, aber zweitens auch natürlich für ältere Leute, die nicht mehr ins Konzert gehen können, denen so Musik zu bringen oder sogar bis zum Hospiz. Also das finde ich, glaube ich, unglaublich wertvoll. Also das war jetzt nicht jugendlich, aber so einfach so Musik in die Gesellschaft reinzutragen und nicht nur im Konzertsaal zu behalten, das ist total wertvoll.
Ja, das finde ich auch irgendwie schön, dass man da so versucht, so Mauern abzubauen, die man vielleicht so als nicht gewohnter Konzert-Opernbesucher hat und sich denkt, da kann ich nicht reingehen, was soll ich da, wie soll man sich da verhalten auch vielleicht und da irgendwie Hürden vorher abzubauen und zu den Leuten zu gehen und zu zeigen, wie nahbar so Musik auch sein kann.
Ja, genau. Und das so hautnah zu erleben. Mich hat das auch so fasziniert. Als ich klein war, waren meine Nachbarn durch Zufall, die Nachbarn meiner Eltern Musiker und haben dann so Konzerte im Straßenfest. Die haben mir Straßenfest gehabt und dann haben die so gespielt. Und ich war so fasziniert und so begeistert davon. Und das hat mir auch viel gegeben.
Glaube ich.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.